Wahrscheinlich ist es dir schon aufgefallen, die allermeisten Menschen führen irgendeine Art von Agenda. Ich persönlich liebe es, eine elektronische Agenda zu führen, und diese Agenda ist auch nur auf meinem Laptop. Das hat seine Gründe, aber über die möchte ich heute Morgen gar nicht sprechen. Meine Frau, die findet diese Art von Terminführung absolut ätzend. Sie hat so ein kleines Ordnerchen als Agenda und dort trägt sie alles ein. Und aus ihrer Sicht, also nicht aus meiner Sicht, aber aus ihrer Sicht ist das eine viel praktischere Art, die Termine beieinander zu halten. Und dieses Ordnerchen ist auch schön. Nicht unwesentlich, jedenfalls für meine Frau. Nochmals andere Leute. Die haben scheinbar keine Agenda, aber die haben deshalb nicht keine Termine. Die merken sich irgendwie alle diese Termine im Kopf und jedes Mal, wenn ich so einer Person begegne, kann ich nur staunen, was sich Leute alles merken können. Wir haben ein wunderbares Gehirn, wir Menschen. Also, so viel zu diesen Agenden, den Orten, wo wir unsere Termine nachführen, zu diesen meist optisch sichtbaren und angreifbaren Agenden. Nebst dieser Agenda, in der wir unsere Termine führen, haben ausnahmslos alle Menschen noch eine zweite Agenda. Viele wissen nicht einmal, dass sie noch eine zweite Agenda haben. Und obwohl sie das nicht wissen, prägt sie diese zweite Agenda mehr, als sie sich das vielleicht bewusst sind. Es geht um diese heimliche innere Agenda, um diese verborgenen Antreiber in unserem Leben. Sie setzen uns in Bewegung wie ein Motor bei dieser Bohrmaschine, die wir vorhin gesehen haben. Sie bestimmen unser Leben, sie bestimmen darüber, was wir tun und was wir auch nicht tun. Und darüber hinaus setzen sie auch fest, wie wir eine bestimmte Sache tun und was wir überhaupt für Ziele damit verfolgen, wenn wir gewisse Dinge tun und auch nicht tun. Der Punkt ist allerdings, die allermeisten Menschen sind sich über ihre innersten Antriebe und über ihre innersten Ziele gar nicht im Klaren. Gut, wenn es uns also gelingt, eine grobe Ahnung davon zu bekommen, was uns eigentlich innerlich antreibt, was diese Motoren sind. Wir versuchen heute Morgen einen Blick in unsere inneren Agenden zu werfen und zu schauen, was dort zu finden ist. Viele Menschen tun zum Beispiel unheimlich viel, um sich irgendwo zugehörig zu fühlen. Das ist den allermeisten Menschen ganz, ganz wichtig. Und manche Dinge, die wir tun, um uns zugehörig zu fühlen, die sind auch durchaus gut und lobenswert und wunderbar. Man engagiert sich in einem Verein. Man greift den Nachbarn unter die Arme. Man ist bei irgendeinem Ausflug mit dabei, man nimmt an einem Essen teil, wie auch immer. Alles gute Dinge. Ich mag mich gut erinnern, mal an einen Ostermäntig, da haben wir einen Ausflug gemacht und ein gemeinsames Brötchen ist eigentlich im Mittelpunkt gestanden von dem Ostermäntig. Und wir sind ein paar Jugendliche gewesen, Männer und Frauen, und wir haben dann noch einen 10-jährigen Bub mitgenommen. Und wo wir da am Brötchen gsi sind, da mit unseren Stecken, unsere Servilla, und die schon langsam schön und knusprig und lustig ausgesehen haben, ist der 10-jährige Bub plötzlich aufgestanden, ist in einen kleinen Wald rausgegangen und ist kurz auf einmal wieder zurückgekommen und ist kein Servilla mehr rum gewesen. Und dann habe ich natürlich gefragt, was mit dem Servilla passiert ist. Dann hat er mir eine ganz simple Antwort gegeben. Er hat gesagt, oh, ich habe Würste überhaupt nicht gern, ich habe sie da in den Wald rausgeschossen. Die Wurst war ihm Wurst. Er wollte einfach mit dabei sein. Er wollte dazugehören. Menschen möchten dazugehören. Menschen tun unheimlich viel, um dazu zu gehören. Und weißt du, viele Jugendliche, die sind keine Genusstrinker und die sind auch keine Genussraucher. Sie möchten einfach dazugehören. Und Fachleute sagen uns, dass je größer das Vakuum an einem bestimmten Punkt in unserem Leben ist, desto mehr sind wir bereit zu tun, um diesem Vakuum irgendetwas entgegenzuhalten, um dieses Vakuum zu kompensieren. Wer zum Beispiel starke Ablehnung erlebt hat, der ist möglicherweise bereit, fast Unmenschliches zu tun, einfach um dazuzugehören. Oder nehmen wir einen anderen Punkt. Niemand möchte einfach ein unbeachteter Niemand sein. Wir möchten nicht wie Luft behandelt werden. Wir möchten wahrgenommen werden. Würdevolle Anerkennung, Beachtung sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Kinder sind an dieser Stelle ein wunderbares Anschauungsbeispiel. Ich kann das bei unserem 2-jährigen Enkel jetzt wieder wunderbar beobachten. Kinder tun möglicherweise auch total nervige und destruktive und schlechte Dinge, einfach um wahrgenommen zu werden. Lieber negativ auffallen, als gar nicht wahrgenommen zu werden. So machen das Kinder. Und weißt du was? Auch große Kinder tun solche Dinge. Sie machen das einfach subtiler. Es ist uns unendlich wichtig, ein starker Motor, der vieles in Bewegung setzt, ein starker Treiber. Oder nochmals eins weiter. Wir alle haben eine stille Antwort auf folgende Fragen. Bin ich gut genug? Bin ich liebenswert genug? Bin ich schön genug? Und wenn meine stille Antwort auf eine dieser Fragen Nein ist, dann wirft das ganz automatisch einen starken Motor in mir an. Und ich werde möglicherweise bereit sein, Dinge zu tun, die ich nicht geglaubt hätte. Einfach, dass hier etwas kompensiert wird. So sind wir Menschen. Wir können uns beispielsweise bis zur Grenze unserer physischen und psychischen Belastbarkeit abrackern, um den Ansprüchen meines Vaters oder den Ansprüchen meiner Mutter zu genügen, um endlich ein lobendes Wort zu bekommen. Und das Tragische ist, dieser Motor, der damit angeworfen wird, der läuft weiter. Manchmal auch lange, nachdem der Vater oder die Mutter bereits schon gestorben sind. Kräftige Motoren. Und jetzt ist es wichtig, dass wir uns keine Illusionen machen. Nur weil ich zu Jesus gehöre, nur weil ich bei einer Kirche mit dabei bin, heißt das nicht, dass alle diese Motoren sich automatisch auch abschalten. So ist das nicht. Im dümmsten Fall führt der Glaube sogar dazu, dass ich jetzt auch noch einen Gott habe, dem ich nicht genügen kann. So ist das. Es sind ganz persönliche Fragen. Und es sind ganz zentrale Fragen. Und es ist wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen. Wer oder was treibt mich eigentlich an? Warum tue ich, was ich tue? Warum verhalte ich mich in meiner Beziehung so, wie ich mich verhalte? Mit was für einem Ziel habe ich diesen Gelegenheitskauf im Internet letzte Woche getan? getätigt. Wem will ich gefallen? Wen möchte ich beeindrucken mit dem, was ich tue und wie ich es tue? Stell dir diese Fragen und gib dich nicht mit der erstmöglichen Antwort zufrieden. Grabe tiefer und tiefer und tiefer. Das war ein Morgen, der zutiefst erschütternd war, aber der auch sehr heilsam war, jener Samstagmorgen vor einigen Jahren. Da war ich auch am Graben an dieser Stelle einmal in meinem Leben. Und plötzlich ist mir bewusst geworden, dass vieles, was ich tue und nicht tue und wie ich Dinge tue, ich tue, weil ich von Menschen bewundert werden möchte. Da habe ich entdeckt, dass ein ganz starker Motor in mir drin läuft, der mich zu all diesen Dingen antreibt. Ein Treiber in meinem Leben. Und weißt du, durch so einen Treiber können viele gute und schöne und lobenswerte Dinge geschehen. Aber so ein Treiber ist auch in der Lage, Beziehungen zu ruinieren, die Gesundheit zu zerstören. Im Römerbrief greift der Apostel Paulus das Thema nach dem zentralen Treiber ganz konkret auf. Und wir sind in Römer 8. Und Paulus macht deutlich, dass Menschen, die zu Jesus gehören, von innen heraus erneuert werden. Alles fängt damit an, dass Gott einen Blick in unsere verborgenen Agenden wirft und indem er sich unserer inneren Treiber einmal annimmt. Und jetzt sind wir bei Römer 8, Vers 14 bis 17. Paulus startet im Vers 14 mit folgender Formulierung. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Und das Wort, was hier mit leiten übersetzt ist, das könnte man ohne weiteres auch mit treiben übersetzen. Alle, die von Gottes Geist getrieben sind, sind seine Söhne und Töchter. Paulus betont also, dass Jesus Menschen vom Heiligen Geist geleitet und bewegt werden. Das Besondere an Christen ist nicht, dass sie alle Jesus-Vorstellungen sich irgendwie verinnerlicht haben, dass sie sämtliche frommen Benimmregeln auswendig gelernt haben. Das Besondere an einem Menschen, der mit Jesus unterwegs ist, ist, dass der Heilige Geist ins Spiel kommt. Das ist das Besondere. Und der Heilige Geist, der setzt bei seinem Wirken nicht bei den äußeren Dingen an. Wir Menschen sind immer sehr, sehr auf das Äußere fixiert. Und wenn man nach diesem menschlichen Ansatz steuern will, dann kommt man sofort zu einem Katalog von ausgesprochenen und unausgesprochenen Paragraphen. Bete regelmäßig, spende großzügig, verhalte dich vorbildlich im Verkehr, besuche die Gottesdienste, zieh dich angemessen dafür an, was auch immer das heißt. Lüge nicht, übervorteile niemanden, verzichte auf hässliche Bemerkungen und verhalte dich dem anderen Geschlecht gegenüber nicht zweideutig. Das sind alles äußere Dinge. Das sind alles wichtige Dinge. Aber hier setzt der Heilige Geist nicht an. Der Heilige Geist setzt tiefer an. Er will sich, dass sich dein ganzes Leben verändert. Und deshalb widmet er sich deinen inneren Antreibungen, deiner verborgenen Agenda, den Motoren, die dein Leben bewegen. Dort setzt der Heilige Geist ein. Gottes Söhne und Töchter lassen sich vom Heiligen Geist antreiben. Und wenn Menschen vom Heiligen Geist so geleitet und angetrieben sind, dann wird das, was Gott wichtig ist, mehr und mehr zu dem, was auch dieser Frau oder diesem Mann wichtig ist, was sie antreiben. Wenn dein Antreiber verändert wird, verändert sich dein ganzes Leben. Und zwar nicht aus Zwang, sondern aus dem schlicht und einfachen Grund, dass das, was Gott will und das, was du willst, nicht mehr zwei verschiedene Dinge sind, sondern dass sich diese Dinge mehr und mehr überschneiden. Das ist das Geheimnis. Geschieht das automatisch? Nein. Geschieht das von heute auf morgen? Nein. Geschieht es überhaupt? Ja. Es geschieht, und wo es geschieht, da werden Menschen mehr und mehr zu lebendigen und mündigen Frauen und Männern. Wenn der Heilige Geist zum Treiber in deinem Leben wird, wenn er deine innere Agenda mehr und mehr bestimmt, dann geschehen ganz erstaunliche Dinge. Und die entfaltet Paulus im weiteren Verlauf dieses Textes. Zuerst kommt eine tiefe innere Gewissheit in dein Leben. Da steht in Vers 16, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Deine Identität ist geklärt. Du weißt, was auch immer geschieht. Ich bin ein Kind Gottes. Niemand kann dir diese Identität rauben, weil dir diese Identität nicht von irgendeinem Einwohneramt gegeben worden ist oder von irgendeinem Passbüro, sondern von Gott ganz persönlich. Er sagt, Martin, du bist mein geliebter Sohn. Er sagt, Miriam, du bist meine geliebte Tochter. Er sagt, Manuela, du bist mein geliebtes Kind. Diese Identität steht fest. Und woher weiß ich, dass es so ist? Ich weiß es, weil es der Heilige Geist in mir bezeugt, dass es so ist. Und wenn Gott etwas sagt, dann kann ihm niemand widersprechen. Das ist das Wunderbare. Du bist sein Kind, der Heilige Geist bezeugt es dir. Und es geht weiter. Es kommt eine ganz neue Freiheit in dein Leben hinein. Paulus schreibt, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Paulus geht also davon aus, dass alle anderen Treiber außer der Heilige Geist uns in eine Sklaverei hineinführen. Das ist ein unheimlich starkes Wort, aber ich glaube, Paulus hat recht damit. Wenn beispielsweise die Angst vor Liebesentzug dein Motor ist, dann wirst du immer wieder Dinge tun, die du eigentlich gar nicht tun willst. Wenn das dein Antreiber wird und dein Antreiber ist, dann wirst du ja zu gewissen Umgangsformen in deiner Partnerschaft sagen, die dir eigentlich widerstreben. Und du wirst für ein Lob deiner Mutter und für die Anerkennung deines Vaters Dinge tun, die dir zutiefst zuwider sind. Paulus nennt das Sklaverei. Aber wo der Geist Gottes zum Haupttreiber in deinem Leben wird, da werden solche Sklavenverhältnisse aufgebrochen. Eine neue Freiheit entsteht. Und noch mehr. Durch den Heiligen Geist bekommst du einen ganz neuen und vertrauten Zugang zu Gott. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 15, im zweiten Teil, er hat euch zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater. Und viele denken, dass mit diesem Hinweis auf aber gemeint ist, dass wir zu Gott kommen können und ihn so ansprechen können, wie ein Kleinkind seinen Vater anspricht. Aber mit dieser Formulierung aber ist noch viel, viel mehr gemeint. Auch eine erwachsene Person kann ihren Vater Abba nennen. Und wenn da das Wort Abba fällt, dann drückt das vor allem einen vertrauensvollen Umgang, eine große Nähe zueinander aus. Und natürlich bleibt Gott der Heilige und er bleibt der Allmächtige. Und natürlich bleibt Gott derjenige, über den wir nicht verfügen können. Aber wenn der Heilige Geist zu einem Treiber in deinem Leben wird, dann kommen zu diesen Elementen eben noch andere Elemente dazu. Gott wird dann plötzlich auch der Nahe. Gott wird plötzlich der Vertrauensvolle. Gott wird der, zu dem eine ganz persönliche Beziehung möglich ist. Der Heilige Geist löst diese Distanz auf. Und auch das ist noch nicht alles. Wenn der Heilige Geist zum entscheidenden Antreiber in deinem Leben wird, dann reißt sich allmählich eine riesige Perspektive für dein Leben auf. Als seine Kinder, schreibt dann Paulus im Vers 17, sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Kinder sind Erben. Von der KZ-Überlebende Corrie ten Boom ist dieser bekannte Satz überliefert, das Beste kommt noch. Und das ist nicht einfach ein Vertrösten auf die Ewigkeit. Nein, das ist es nicht. Aber ja, dein Leben ist mehr als das, was du jetzt gerade vor Augen hast. Viel, viel mehr. Da ist keine Uhr, die unbarmherzig einfach die Zeit wegnimmt. Da ist niemand, der dir Tage und Jahre nach und nach einfach so raubt. Nein, wo der Heilige Geist zu einem Treiber in deinem Leben wird, da macht er dir auch klar, dass dein Leben eine Ewigkeitsdimension hat. Das Haupterbe, von dem Paulus hier spricht, ist dieses ewige Leben. Christen glauben nicht nur an das ewige Leben, sie wissen um das ewige Leben. Und woher weiß ich das? Weil es der Heilige Geist in mich hineinspricht. Ewigkeit schafft Gelassenheit. Versuche einmal einer Person, die diese Ewigkeitsperspektive hat, Zeit zu stehlen. Versuche einmal jemandem, der ewig vor Augen hat, Zeit zu stehlen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Spielt gar keine Rolle. Das ist diese größere Dimension. Und noch einen letzten Punkt spricht Paulus an. Und mit diesem Punkt macht er einen bemerkenswerten Abschluss. Er schreibt im Vers 17 im letzten Teil, und leiden wir mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Die Fähigkeit zum Mitgefühl, die Fähigkeit zum Mitleiden sagt viel über die Qualität eines Lebens aus. Ja, das dürfen wir nicht verwechseln. Die Hinwendung zu Jesus, das ist nicht ein Umzug ins Schlaraffenland. Um das geht es nicht. Die Welt vor unserer Haustür und oft genug auch die Welt in uns selber drin, ist eine Welt, wo Schmerz immer wieder einmal da ist. Und Paulus redet Klartext. Wenn der Heilige Geist die treibende Kraft in unserem Leben ist, dann werden wir auch mit Christus mitleiden. Wir werden mit ihm mitleiden. ganz ehrlich gesagt, auf meiner inneren Wunschliste, da steht nirgends Leiden. Nein, sicher nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass Paulus dieses Leiden meint, was uns vielleicht spontan einfällt. Verspottet zu werden, benachteiligt zu werden, verfolgt zu werden. Das gibt es zwar alles und das erleiden Christen und das erleiden viele Millionen Christen an diesem heutigen 31. Januar. Ich denke aber, dass Paulus noch ein bisschen weiter denkt und ein anderes Leiden anspricht. Wenn der Heilige Geist zum entscheidenden Antreiber in deinem Leben wird, dann wird dir das, was Jesus das Herz bricht, plötzlich nicht mehr egal sein. Und das schafft eine neue Art von Leiden. Plötzlich fangen wir an, mit Jesus am Elend vom Menschen und am Elend der Schöpfung zu leiden. Jesus hat ein tiefes Mitgefühl für Menschen, die diesen Abba nicht kennen. Jesus hat ein tiefes Mitleiden für Menschen, die daran leiden, dass sie sich nicht willkommen fühlen, dass sie sich nicht geliebt fühlen. Das Herz von Jesus wird erschüttert, wenn Menschen Gewalt und Unrecht erleiden. Und Jesus ist es nicht gleichgültig, wenn Gier nicht nur Menschen, sondern auch die Natur zerstört. Es ist ihm nicht egal. Und die, die mit Jesus leiden, die leiden an diesem Punkt mit ihm mit. Wer denkend das Weltgeschehen beobachtet, der kann leicht gefühlslos oder hart oder zynisch werden. Und es ist die wirksame Kraft des Heiligen Geistes, die unsere Herzen sensibel und mitfühlend und lebendig hält. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes. Da ist so viel Gutes, was entstehen kann, wenn der Heilige Geist mehr und mehr die treibende Kraft in deinem Leben und in meinem Leben sein kann. Wir sind unendlich reich beschenkt mit dem Geist Gottes. Und ich lade dich zum Schluss dieser Predigt ein, mit mir ein Hingabegebet zu sprechen. Diejenigen, die hier sind, die haben schon am Eingang diesen kleinen Zettel mit diesem Gebet bekommen. Ich lade dich ein, einfach einmal dieses Gebet durchzulesen. Und für dich am Livestream werde ich das einfach einblenden an dieser Stelle, dieses kleine Gebet. Lies es einmal durch und nachher werden wir es miteinander lesen. Ich bitte euch aufzustehen. Vielleicht stehst du auch am Livestream jetzt auf für dieses Gebet, was wir miteinander beten wollen. Und du kannst dieses Gebet einfach in deinem Herzen drin beten. Du kannst auch sagen, nein, ich muss das zuerst noch etwas tiefer auf mich wirken lassen. Ich will es dann beten. Und die, die möchten, die sind jetzt eingeladen mit uns dieses Gebet gemeinsam laut zu beten. Komm, Heiliger Geist, und nimm Raum ein in meinem Leben. Komm, Heiliger Geist, und räume alles aus, was mich antreibt und dir missfällt. Komm, Heiliger Geist, und mache mich mit dem Vater vertraut. Komm, Heiliger Geist, und werde zur entscheidenden Antriebskraft in meinem Leben. Komm, Heiliger Geist, und mache mich zu einem Menschen der Liebe, des Mitgefühls, der Kraft und der Hoffnung für diese Welt. Amen. Wir dürfen Platz nehmen. Und währenddem wir ein paar Takte Musik hören, diesen kleinen Clip, lade ich dich ein, dieses Gebet für dich nochmals durchzugehen und am einen oder anderen Punkt zu sagen: Komm, Heiliger Geist, setze doch bei diesem Punkt zuerst bei mir ein. Ein Gebet, wo du möglicherweise sagen kannst: Nicht was ich will, sondern was du willst, tue in mir.